Ja, 8 Uhr in Deutschland. Fängt es jetzt an, Devasetu? Fangen wir an?
Ja, wenn du irgendwo einen Anfang und ein Ende findest.
Das ist die Sache, ne? Also, guten Abend an euch im Zoom und guten Abend auch an alle im YouTube, falls schon jemand da ist. Namaste. Und auch an die Teilnehmer im YouTube, ihr könnt euch auch im Zoom einwählen und ihr müsst nicht die Kamera anmachen. Es geht auch. Das habe ich zumindest beim letzten Mal so verstanden. Ja, könnt also sichtbar und unsichtbar sein. Und in beiden präsent. Das liegt an dir. Und das, wofür wir uns hier versammeln, oder was ich meine, warum wir uns versammeln, das enthüllt sich am besten, wenn wir überhaupt nichts tun und nichts sagen. Und ganz ehrlich, habe ich nichts zu sagen über irgendwas. Das kommt allerdings daher mit einer Menge Worte, so nah wie möglich an das heran, was nicht gesprochen werden kann. Und das, wonach die meisten Sucher suchen, das enthüllt sich am besten in einem hundertprozentigen. 100% ist was, was der Mind gut versteht. Hundertprozentigen Stoppen. Ein wahrhaftiges, hundertprozentiges Stoppen innehalten enthüllt sofort eigentlich alles, wonach man suchen könnte. Stille, Frieden im Innern, Ausdehnung von Bewusstsein, Verbundenheit in Liebe. Und die Qualität von all dem, von dem inneren Stillsein, vom Frieden, vom Verbundensein in Liebe, die Qualität ist jenseits von Verstehen. Das ist ein bisschen das Vertrackte an der Sache. Das ist der Frieden, der jenseits ist von Verstehen. Die Verbundenheit in Liebe, die jenseits geht vom Verstehen. Aus diesem Grunde ist das auch so ulkig, dass wir Fragen stellen und Antworten geben und bekommen, weil der Mind diese Qualität, diese Seinsqualität, die Unmittelbarkeit, die Radikalität von 100% hier sein im Moment, die kann der Mind nicht verstehen. Von daher ist das schon beinahe ein Witz, überhaupt irgendwas zu beantworten oder über irgendwas zu sprechen. Und doch ist es hilfreich. Warum? Weil genau die Themen und Fragen und Verwunderungen, die im Mind entstehen, die haben Aufmerksamkeit und Unterstützung und Hilfe und Beantwortung verdient, damit die 100% zur Ruhe, zum Stopp, zur Stille kommen können. Also von daher macht es dann auch wieder Sinn mit dem Frage- und Antwortspiel oder mit dem drüber sprechen, drüber, über was, über Wahrheit, über Selbsterforschung, über unser inneres Licht, über Erwachen, über Erleuchtung Und gleichzeitig kann man in aller Wahrhaftigkeit und ganz ehrlich sagen, es gibt keine Erleuchtung. Es gibt auch kein Selbst. Der tibetische Buddhismus macht das ja ganz deutlich. Es gibt kein Selbst. Und all das stimmt. Es gibt keine Erleuchtung, weil es keinen jemand gibt, der erleuchtet werden könnte. Es gibt kein Selbst, weil da kein dingliches Objekt ist, dem irgendwas passiert oder nicht passiert. Das ist dann immer eine Frage der Sicht, eine Frage von Standpunkt. Es stimmt, dass es das alles an sich nicht gibt. Und dann sitzen wir hier und machen Selbsterforschung und machen uns Gedanken oder hören Erläuterungen zur Buddha-Natur, zu dem Licht, das du in Wahrheit bist und all diesen Sachen. Und es sind alles kleine Hinweise, alles nur kleine Hinweise, kleine Hinweise. Nimm sie nicht zu ernst. Wenn dir irgendwas hilft, eine Frage zu vergessen, wenn eine Antwort die Frage wegnimmt, das ist dann noch die beste Lösung. Manchmal ist man eine Zeit lang mit einer Antwort unterwegs. Das kann genauso viel Spannung auslösen, wie eine Frage zu haben. Denn wenn dir die Antwort gefällt, dann möchtest du damit irgendwas Tolles machen. Dann musst du das beaufsichtigen oder du willst irgendwas wiederholen oder dir selber oder anderen demonstrieren und so weiter. Also eine Antwort an sich ist gar nicht so eine tolle Sache. Toll ist, wenn die Frage verschwindet und an der Stelle freier, leerer Raum sich offenbart. Der hat ganz viel zu tun mit 100% wahrhaftig Stopp. Das ist alles, was notwendig ist. Und wenn das geschieht, dann offenbart sich Frieden jenseits von Verstehen, Verbundensein in Liebe, wahrhaftig sein, authentisch sein, weil du gar nicht anders kannst. Nicht, weil man sich irgendwas Neues zulegt. Die Tendenz ist stark auf dem spirituellen Weg, dass man aus Begeisterung über das Gehörte auch anfängt, sich neue Angewohnheiten oder Attribute zuzulegen oder irgendwelche anderen Sachen nicht mehr zu machen, weil die nicht auf den spirituellen Weg passen würden und sowas alles. Und im Grunde existenziell und wahrhaftig und essentiell spielt es keine Rolle, wie du dein Ding machst, ob du dein Ding machst oder nicht. Was eine Rolle spielt, ist, bist du jetzt wach, offen, 100% hier. Das macht den großen Unterschied. Und oder, was hindert dich dran, in den Moment hinein zu verschwinden? Wahrhaftig zu stoppen. Als Geschichte, als jemand, als Sucher, als Finder, als irgendwas. Gibt es schon eine Frage aus dem YouTube oder hier im Zoom?
Fragen sind noch keine. Und guten Abend von Strange Bob.
Guten Abend. Fragen sind natürlich willkommen. Was immer ihr gehört habt, was ich da eben dazu gesagt habe. Fragen, Berichte, Widersprüche.
Ja, dann habe ich eine Frage, wo ich ganz gut fände, wenn die verschwinden würde, beziehungsweise, ja, es ist eigentlich für mich keine Frage, aber ich möchte es gern teilen. Ist jetzt schon ein bisschen her, da hat eine spirituelle Lehrerin hier im Zoom, die ich eigentlich schätze, hat behauptet, dass Sexualität an sich gewalttätig sei. Und das hat mich irgendwie schockiert. Also ich käme nicht auf die Idee, selber sowas zu denken, aber ich habe dann den Eindruck, bei mir war dann direkt der Eindruck, wenn jemand sowas sagt, der hat noch nie Sexualität in einer Liebesbeziehung erlebt. Weil da finde ich die überhaupt nicht aggressiv oder gewalttätig oder was. Ja, und aber irgendwie hängt mir das was nach. Und mich würde interessieren, was du dazu sagen kannst.
Das kann ich gut verstehen, dass da was nachhängt. Das klingt auch, so wie du es mitgeteilt hast, zunächst mal ja schockierend. Und wenn ich mich darauf einschwinge, einstimme, kommt eine gewisse Nachvollziehbarkeit in dem Sinne, dass ein Polarisieren in Ich und Du und ein gewisser Aktionismus notwendig sind, damit mit der Sexualität, mit der sexuellen Kraft, wenn es als persönliche Sexualität sich ausdrücken möchte, damit dann ein Sexualakt vollzogen werden kann. Ja, da ist eine gewisse Aktion dafür notwendig. Ich könnte diese Aktion nicht mal aggressiv nennen, obwohl man das von der reinen Wortbedeutung her zumindest einer muss mit der Energie nach draußen kommen, das kann Mann oder Frau sein, einer ist mehr aktiv, der andere mehr rezeptiv, dann passt da was zusammen. Wenn Liebe zwischen zwei Menschen fließt, wenn Herzenswärme fließt, es wird automatisch alle von der sexuellen Power gesteuerten Mechanismen, die werden davon mitgenommen und beeinflusst. Und ich kann da an sich auch jetzt nur denken, oh, wie schmerzhaft, das tut mir leid, dass jemand so etwas sagt, was ja offensichtlich aus deren Hintergrund oder sogenannter Erfahrung stammt. Die sexuelle Kraft ist die Lebenskraft. Die sexuelle Kraft an sich ist das unschuldigste, ursprünglichste, direkteste, direkt von der Quelle. Alles ist sexuelle Kraft in Schritt 1. Ja, die Kraft, die durch den Samen fließt, aus dem dann eine Blume wird, die Kraft, die durch den Baum fließt, der da steht, die Kraft, die durch uns fließt, mit der wir wachsen, entfalten, erblühen. Das ist sexuelle Kraft. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt im Leben, Pubertät, dann polarisiert die sich in ich bin das und du bist das. Ich bin Mädchen, du bist Junge. Ja, da polarisiert sich etwas in den Energiefeldern, damit dieser Vermehrungsakt, damit der sexuelle Akt, der ja zunächst mal auch erfunden wurde, damit die menschliche Rasse, damit dieser wunderbare Genpool sich vervielfältigen kann. Damit das passieren kann, muss die Energie sich polarisieren. Bei Kindern ist das noch nicht so stark ausgeprägt. Die sind energetisch so mehr gemischt und so überall im ganzen Feld. Und das ist, was in der Pubertät passiert, dass die Identifikation mit einem von beiden ganz stark hervortritt. Mit entweder dem sogenannten weiblichen oder dem sogenannten männlichen. die sexuelle Kraft an sich, die ist vollständig unschuldig. Die kann sehr kraftvoll sein. Die kann als Feuer rüberkommen. Die kann als Sturm, wie ein Wirbelsturm durch dein Inneres fegen. Die kann wie eine große Welle sich ausdrücken in deinen Empfindungen. Ja, die spiegelt auch die Kraft der Elemente wieder, aus denen wir gemacht sind. Und ist in sich so unschuldig, so unbehelligt, so frei und wild. Meint, jetzt müssen wir aus den Höhen des wahren und schönen Mitteilens purzeln wir jetzt runter, wenn ich sage, meint. Meint kann natürlich aus allem und macht auch, wie kaum mit irgendwelchen anderen Dingen, aus der Sexualität sein Spiel. Und da kann es unangenehm, aggressiv bis hin sogar zu gewalttätig werden, aber Sexualität an sich ist nicht gewalttätig. Das ist eine Kraft, die man kennenlernt im Innern, mit der man lernt, umzugehen, wenn man dazu etwas Unterweisung hat und vor allem auch mit Partnern sich ehrlich austauscht. Das ist eigentlich der einfachste und ich glaube der beste Weg, wenn man mit jemand zusammen ist und mit den sexuellen Kräften spielt, dass man so ehrlich wie möglich im Moment sich dazu ausdrückt. Mir ist schon klar, da ist dann Konditionierung, kommt da rein und was wir so gehört und gelernt haben und, und. Auch, dass man in der Beziehung, in der Partnerschaft, einer von beiden beginnt, den anderen zu kontrollieren durch die Sexualität, dass man beginnt, Sex zu haben, auch wenn man sich nicht danach fühlt, weil man Angst hat, sonst läuft der Partner weg oder geht zu jemand anderem und so weiter. Dann fangen die Mindspiele an. Ja? Und das hat was Komplizierteres, kann schwieriger sein, aber ich kann in keinem Aspekt zustimmen, dass Sexualität, das ist die persönliche, das persönliche Ausdrücken und Verstehen der sexuellen Kraft, weder Sexualität noch sexuelle Kraft sind in sich aggressiv oder gar gewalttätig. Wenn der Ausdruck davon so empfunden wird, dann sind das bedauerliche, bedauernswerte, schwierige Erlebnisse. Das kann natürlich passieren und dann entsteht so ein Eindruck. Ja, das ist meine Sicht und ich hab nicht nur tollen, spirituellen, meditativen, wundervollen Sex erlebt, im Gegenteil. Auch am Ende ganz auf der anderen Seite vom Spektrum Missbräuche in der Kindheit schon und auch später. Also ein großes Spektrum erfahren, in der die Kraft sich ausdrücken kann. Aber die sexuelle Kraft in uns allen und die Sexualität, das ist eine, wie ein heiliges Feuer, das in uns brennt. Und ist an sich und in sich direkt verbunden auch mit der Quelle und vollständig unschuldig. Und dann drückt es sich in uns auf ganz viele verschiedene Art und Weise aus.
Ja, danke für die schönen Worte.
Gern, Devasi, du nimmst die Frage weg oder das?
Ich glaube ja, dass das daran festhalten oder ja.
Ja, der Schock damit ist eine Sache und das andere ist, dass ja auch auf unvermeidbare Weise kommt ja auf einmal vielleicht auch ein Zweifel auf, so wie, was? Ja, das ist mir ja noch nie begegnet, habe ich was übersehen oder so.
Genau.
Ja, aber
Ja, und bei mir kam dann auch noch ein Zweifel auf an der Authentizität dieser Lehrerin. Es hat ja nicht nur
Das
jemand gesagt, sondern jemand, der einen Anspruch hat, spirituelle Lehrerin zu sein.
ja, ich verstehe die Schwierigkeit an der Stelle auch. Und da ist auch etwas, was sich nicht vollständig unser aller Verstehen entzieht, aber ein Mitgefühl benötigt und auch in dem Verständnis, dass es durchaus sein kann, dass jemand Wahrheit realisiert, in dem Sinne ein Erwachenserlebnis stattfindet. Das bedeutet nicht, dass alle unsere Anteile sofort mit ins oberste Licht schießen. Und weil das so ist, kommt das auch vor. Ich kann das nicht nennen, das Erwachen ist dann nicht vollständig, weil das Ganze kann man nicht definieren. Es ist nicht definierbar. Ich bin nach diesem initialen Erwachen, habe ich 3 Jahre eigentlich nur staunend irgendwo gesessen und gestaunt und habe vieles, vieles, vieles sich abwickeln sehen. Und das Letzte, was ich hätte machen wollen, war auf irgendeinen Lehrerstuhl zu krabbeln und irgendwas von mir zu geben. Und habe auch gestaunt, wie viele Anteile und Dinge, die ich meinte, doch schon längst geblickt oder mich drüber erhoben zu haben und so. Das kam durch die menschliche Erfahrung, kam das alles auch noch mal auf die Bühne und kommt auch immer noch dann und wann was. Und es ist durchaus möglich, dass Anteile der Psyche und auch Anteile des Geistes von einem Öffnungserlebnis nicht direkt mitgenommen werden. Ja? Ich habe mit den Erlebnissen um Papaji herum, da wurde es für mich ganz besonders deutlich. Und warum ich ein inneres Wissen hatte, dass irgendwas noch nicht gefestigt war, das kann ich gar nicht erklären. Da war ein Full Blast Öffnen und komplette Realisation, dass Ego eine Illusion ist, dass ich eine Illusion ist. Das Bewusstsein einfach Erfahrung erfährt und ich und meine Geschichte dafür gar nicht mal gebraucht wird. Und doch war auch etwas noch nicht vollständig an seinen Platz gefallen. Und Papa hat damals sogar schon gesagt, jetzt geh zurück nach Pune, gib Satsang. Und komm ja nicht wieder hierher und sag, du hast irgendwas nicht geblickt oder wieder vergessen und so. Und das hat so ein bisschen genagt, weil ich nicht ganz sicher war, ja, wollte der mich jetzt nur loswerden oder was? Ich fühlte mich überhaupt nicht bereit, irgendwas mitzuteilen. Und auch nach diesem Erlebnis, das hat 8 Jahre gedauert. Und in verschiedenen Dingen, die dann der Mind kommentiert hat, habe ich auch diesem wirklich und wahrhaftigen und von einem Meister bestätigten Öffnungserlebnis auch nochmal einen Rücken zugedreht und musste alle möglichen Sachen lernen und abwickeln. Ja, das war weder mit Bedauern noch war das besonders schwierig. Was ich hiermit sagen will, ist, dass viele Menschen ein authentisches Erwachenserlebnis haben, aber das nicht heißt, dass der Geist oder die Psyche in allen maßgeblichen Anteilen da wirklich drin integriert ist. Das dauert vielleicht auch, braucht vielleicht auch Zeit, beziehungsweise es gibt beide Möglichkeiten. Bei mir ist es graduell alles abgelaufen. Deswegen kann ich eigentlich wahrhaftig auch nur über einen graduellen Weg sprechen, weil ich hatte kein Kabum-Erlebnis und dann war alles fertig. Und das Graduelle ist bei den meisten von uns oder bei wesentlich mehr Menschen als so ein einmaliges Plopp und dann ist mal durch und das war's. Nur wenn die Initialzündung passiert, da passiert es auch vielen Leuten, dass sie dann meinen, wow, that's it, das war's, jetzt habe ich's. Und dann, wenn man sofort anfängt zu lehren und öffentlich mitzuteilen, das kann dann auch ein bisschen im Weg stehen, genügend zu reflektieren, was geht denn in diesem Mind, wenn der so allmählich austickt, weil der ist ja nicht sofort plopp still. Das ist wie so eine Eieruhr, die man aufgezogen hat. Und wenn es klingelt, da wachst du auf. Und diese alten Eieruhren, die ticken dann nach, bis sie dann ganz still werden. Und so ähnlich ist das auch mit dem Mind. Der muss sich noch abwickeln. Der Osho hat es mal genannt, Erleuchtung ist die letzte Erfahrung des Mind. Direkt danach gibt es ein erleuchtetes Ich. Das muss dann verschwinden. Das muss sich dann abwickeln. Es ist ein interessantes Zitat. Ich habe es so gut, ich erinnere wörtlich wiedergegeben. Das hat er gesagt zu einer japanischen Zen-Meisterin, die in Pune zu Besuch kam damals. Nur zweimal habe ich in den 800 Büchern überhaupt einen Kommentar zu dem Thema gefunden. Ich habe nicht danach gesucht. Die Kommentare, die sind dann so im richtigen Moment, sind die mir irgendwie vor das lesende Auge gekommen. Und da ist so ein Hinweis drin. Und es kann durchaus sein, dass jemand gute spirituelle Unterweisung gibt als Lehrer und unerledigte Schattenanteile laufen hat. Die Frage ist dann, sind die Kollegen offen für Austausch und Feedback und dann zu gucken, was es wo noch zu bearbeiten gibt. Schädigend an sich ist das nicht, oder wenn dann nur für denjenigen selber. Das ist ja dann nur ein Selbstbetrug. Für andere kann das nicht schädigend sein, weil dein Erwachen sowieso passiert. Das passiert mit einem voll erleuchteten Lehrer, das passiert mit einem eingebildeten erleuchteten Lehrer, es passiert mit einem Scharlatan, das kann mit jedem passieren. Das kann dir auch mit der Kassiererin beim Supermarkt passieren, die sagt was und bumm. Und deine alte Welt fällt auseinander und dann war sie dein Meister. Das ist nicht abhängig von dem Realisationsgrad und es ist ganz schwierig von außen irgendwas an der ganzen Sache zu beurteilen. Manchmal denke ich, wir sollten ein Forum machen mit vielen Lehrern im Austausch, zum Beispiel auch zu solchen Themen oder Lehrer, die sich auch gegenseitig kennenlernen und kennen und dann mal so einen Nudge geben können. Dann, was ist das eigentlich immer da für eine Reaktion bei dir? Oder sag mal, hast du das ernst gemeint? Ja, meinst du das so? Das würde ich für wahrscheinlich fruchtbringend halten. Und man wird ja nicht ein perfektes Superwesen. Das ist nicht, was Erwachen liefert. Das liefert die Möglichkeit, endlich authentisch so aus dem Weg zu gehen, dass das Göttliche, die Buddha-Natur, Gott selbst, wie immer du das nennen willst, dass der Lebensstrom an sich endlich du sein kann, so wie du gemacht bist. Ohne Filter. Und dieses Du-Sein, wie du bist, wirklich und wahrhaftig ununterbrochen auch beobachten zu können, ohne Urteile, ohne damit rumzubasteln, ohne anders werden zu müssen. Das ist, womit Erwachen einen beschenkt, dass das endlich möglich ist, denn ehrlich mit sich selbst, im Beobachten zu beginnen, wirklich frei zu leben, frei von den Konditionierungen. Und von daher, ja, die Power, die dahinter ist für die Zuhörer, ach, das hat ein spiritueller Lehrer gesagt, da muss das ja stimmen, das ist natürlich eine schwierige kleine Falle. Und da kann ich nur allen, die jetzt zuhören, sagen, auch auf die eigene innere Stimme hören und wenn so ganz erstaunliche Sachen da gesagt werden oder merkwürdige, auch mal andere fragen. An der Stelle wird es dann sinnvoll, auch andere zu fragen. Okay.
Ja, danke. Es sind viele Fragen jetzt im Chat.
Ja, es gibt einen Kommentar von Hendrik, die zu dieser Aggression. Die Ansicht habe ich schon aus der Jain-Tradition gehört, aus Westindien. Indem ich sexuelle Absichten verfolge, habe ich meinen Gegenüber in der Rolle fest und wirke gegen ein Bestreben, sich aus Identifikation zu lösen. Ich persönlich teile diese Ansicht nicht.
Ich habe das leider nicht
ja,
alles
es ist,
verstanden.
Es ist
Deine
schwierig.
Mikrofonqualität ist ein bisschen schwierig.
Ja, versteht man es nicht gut?
Nee, ich verstehe es nicht gut. Also bei mir kommt es nicht ganz deutlich
an. Dann mach
es
aus.
Ist ein indischer Text, ja?
Ja.
Und der weist auf was hin?
Verstehst du mich so besser, Adima?
Ja.
Ja. Es kommt aus der Jain-Tradition aus Westindien.
Ja.
Schreibt, indem ich sexuelle Absichten verfolge, halte ich mein Gegenüber in der Rolle fest und wirke gegen ein Bestreben, sich aus Identifikationen zu lösen.
Ja, das sind alles solche Definitionen, die, wo was Wahres dran ist und dann passt's aber auch irgendwo wieder nicht. Und die ganze Jain-Hintergrund, Osho hat manchmal drüber gesprochen. Ich glaube, das sind die Leute, die auch Tomaten nicht anrühren dürfen, weil die rot sind. Und ja, es gibt ganz viel Interpretationen. Und gerade über die Lebenskraft und über die sexuelle Kraft. Und es stimmt, wenn wir angetönt sind von jemand und dann unseren Turn-on mit der Person ausdrücken und ausleben wollen, da ist eine gewisse Portion polarisierte unfreie Energie, die ist dafür einfach notwendig, damit das passieren kann. Im vollständig aufgelösten und erlösten Hierseinszustand, den ihr übrigens oder die meisten wohl wahrscheinlich alle kennt aus den Momenten von sexuellem Orgasmus. Und das ist das Interessante. In den Momenten von sexueller Ekstase ist überhaupt die Idee oder das erfunden worden, dass man in diesem Moment von alles löst sich auf, da ist kein Wollen mehr, da ist kein Leiden mehr, da ist keine Trennung mehr. Da war überhaupt, hat der Weg begonnen, sexuelle Kraft und den Energiefluss zu nutzen, um in meditative Zustände zu kommen. Das kommt aus dem Moment von Orgasmus, der uns wegnimmt. Dieser kleine Moment. Das waren die ersten Tantriker und noch vor Tantra auch, die dadurch darauf gekommen sind. Wie kann man denn diesen völlig ungehinderten, unlimitierten, freien, bewussten Hierseinszustand, kann man den nicht auch irgendwie anders erreichen? Oder es wurde halt begonnen, die sexuelle Energie zu instrumentalisieren in bewussten meditativen Übungen und alles sowas. So, da ist also zunächst sind da die zwei Pole und die müssen klar polarisiert sein, sonst funktioniert die elektromagnetische Anziehung nicht. Und denn wenn die genügend funktioniert, dann passiert ein Verschmelzen in ein Einseinsbewusstsein. Das ist an und für sich der Vorgang. Und auf diesen ganzen Vorgang wird so viel interpretiert und angeleitet und unterrichtet und drüber gesagt. Ich bin nicht ganz sicher, dass ich die Essenz von dem Text verstanden habe. Ich glaube, die Person, die den reingegeben hat in das Meeting, hat auch gesagt, sie stimmt da nicht zu. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Den anderen in einer Rolle festzuhalten, ja. Ja, denn wenn ich im anderen nur den völlig aufgelösten Einsseinszustand sehe, dann klappt das auch nicht mehr so richtig mit dem eigenen Turn-on. Das sind so Sachen, die man besser versteht, wenn man sich eine Weile mit den tantrischen Lehren und dem Umgang von Sexualität mit sich beschäftigt. Ist jetzt nicht, dass man das machen muss. Ja? Das kann man machen.
Dann kommt die nächste Frage von Jeanette Nicole. Hallo Adima, es gibt Lehrer, die sagen, in der stillen Meditation soll man nur beobachten, was auftaucht, sich aber nicht daran festhalten, nur beobachten. Andere sagen, man soll eintauchen in dem, was ist. In dem Eintauchen in dem, was auftaucht und ganz eins damit werden. Wie siehst du das?
Hallo Jeanette Nicole. Ich sehe da an und für sich keinen Widerspruch, obwohl ich nachvollziehen kann, dass das irgendwie widersprüchlich klingt. Nur beobachten stellt dann der beobachtende Teil vom Mind, stellt sich das so vor, da sitzt der Beobachter und beobachtet den Film, der abläuft. Und dann denkt er natürlich, das ist was anderes, wenn er mit den Dingen, die auftauchen, eintaucht und eins wird und da reingeht. Beides stimmt und beides führt zum selben. Beides führt genau nach hier jetzt. Es ist eine andere Technik, ein anderer Trick. Es ist im Grunde kein Widerspruch. Wenn du schaust, wer oder was ist eigentlich der Beobachter? Wenn da ein Beobachter ist, der Namen vergibt und Interpretationen macht oder Bewertungen. Das ist der Teil von Mind, der am leichtesten verschwinden kann, indem er in die Mitte von dem, was auftaucht, eintaucht. Ich lehre das auch, beides. Nicht auf einmal, nicht gleichzeitig. Es klingt wie ein Widerspruch. Und du kannst einfach ausprobieren, was ist denn deine Technik? Augen schließen und da ist eine leere Leinwand. Da ist da aber einer, der sieht eine leere Leinwand. Es wird auch vielleicht gerade gar nichts gesagt im Mind. Da ist etwas, das feststellt, da wird gar nichts gesagt. Das, was diese Feststellung macht, lass das in die Mitte von dem reinfallen, was auftaucht oder nicht auftaucht. Schlussendlich wird auch der Beobachter verschwinden. Bewusstheit ist jetzt hier. Darin taucht ein Beobachter auf, kommt und geht. Darin taucht ein Personen-Ich auf, kommt und geht. Darin taucht Identifikation auf oder keine Identifikation. Handlungen, die können durchgeführt werden von jemand, der identifiziert ist, von jemand, der nicht identifiziert ist. Die Handlung sieht genau gleich aus. Schlussendlich kannst nur du entdecken, enthüllen, verschwinden, wissen, was ist jetzt hier. Du kannst über diese reine Beobachtungstechnik gehen und dann schau aber auch, wer oder was beobachtet. Und redet das, kommentiert das, denkt der Beobachter. Das ist ein Teil von Mind. Und du kannst, probier die andere Technik, eintauchen, genau in die Mitte von dem, was auftaucht. Das ist oft leichter bei Kontemplation, bei den gefühlten Zustandsempfindungen, da in die Mitte eintauchen. Wenn du dich dann aus dieser Mitte heraus umschaust, sozusagen, da bist du wieder in dem Beobachten. Ein Widerspruch ist es nicht. Es sind verschiedene Techniken für den jemand, der frei sein will von sich selbst, für den Personen jemand, der erlöst sein will, jetzt hier leben will, frei sein will. Das sind verschiedene Techniken. Probier beide aus, guck, was für dich besser in Resonanz fällt, was für dich am besten funktioniert. Okay.
Narasimha fragt, was genau hat sich verändert oder wurde erkannt beim Erwachen? Kannst du diesen Shift genauer beschreiben?
Ich kann ein bisschen Beiwerk beschreiben, Verpackungsmaterial, den Shift an sich nicht. Und ich habe auch beschrieben, was ich beschreiben konnte, übrigens in meinem Buch Unschuldiges Leben vom Ende einer Suche. Das gab es schon 2003. Das gibt's jetzt nur noch als E-Book. Das kannst du auch finden. Und da habe ich es beschrieben, so gut ich konnte. Dieses Beiwerk, das ganze Verpackungsmaterial, das kann man beschreiben. Der Shift an sich, der ist so individuell, wie wir alle unterschiedlich sind. Es gibt kein allgemeingültiges Rezept, Formel oder Anwendungsmöglichkeit. Es gibt einen Hinweis für sowas wie Vollzug. Und das ist, dass man einen Punkt von Rückkehrmöglichkeit überschritten hat. Dass man nicht mehr zurück kann in diese polarisierte, in dieses Gefängnis, in die Leidenssucht, in all das. Und das spürst du, wenn dieser Punkt überschritten wird. Der ist nicht spürbar. Und auch das stellt sich mit Sicherheit bei jedem individuell genauso unterschiedlich dar, wie wir alle unterschiedlich sind. Ich und meine Geschichte endet. Und weißt du, Probleme und Fragen stellen und rausfinden wollen und suchen, das hat alles keinen auffindbaren Anfang. Das hat aber ein Ende. Und mit Erwachen ist es umgekehrt. Das hat bloß einen Anfang und dann hat es kein Ende. Und dein Shift, über den kannst nur du dann irgendwann berichten. Das geschieht auch entsprechend der jetzigen oder dann vorherigen Persönlichkeit und der programmierten Strukturen. Es kann nicht anders. Erwachensberichte lesen oder hören. Ich lese und höre die auch gerne, Bücher darüber oder Oshos-Berichte, Papajis. Und ich habe halt auch so gut ich konnte aufgeschrieben und mitgeteilt. Das ist immer interessant und nichts davon kann wirklich eine Vorlage sein oder sowas wie ein Rezept. Weil das individuell, dieses letzte sich ausdrücken in einer bestimmten Art und Weise, das passiert so, wie es deins ist. Und es ist vielleicht ein bisschen, man kann vielleicht vergleichen mit, wenn man sich zum ersten Mal verliebt hat und du wusstest, ah, ich bin verliebt. Das kann man sich vorher auch überhaupt nicht vorstellen. Wie das ist, was das ist, das finden wir eigentlich eher befremdlich, wenn wir so als heranwachsende Kinder so Liebespaare beobachtet haben und wie die plötzlich alle gaga werden und sich komisch benehmen und so. Und auf einmal hast du dich das erste Mal verliebt, das hast du dann auch gemerkt. Und da kannst du dich drauf verlassen, wenn der Shift passiert, da weißt du das, das kriegst du mit. Egal, ob das hochdramatisch daherkommt oder ganz, ganz, ganz leise. Auf seine Art und Weise. Okay.
Lünefritz schreibt etwas. Mein Herz öffnet sich immer wieder, die Liebe kommt zurück und mit ihr die Klarheit, das Auge für all die Schönheit und so weiter. Aber im unteren Bauch wird im Kontakt mit Menschen immer wieder eine Wunde berührt, als würde mein Körper sich an irgendeine Übergriffigkeit erinnern. Und dann verschließt sich mein Herz wieder ganz fest. Ich würde mir natürlich sehr wünschen, das könnte heilen und mein Herz müsste sich nicht immer wieder so panzern, doch eigentlich heute grundlos.
Hallo Lünefritz. Und diesen lustigen Namen, den habe ich auch schon mal gehört, auch hier im Jetzt-TV. Also, schön, dich wieder zu hören. Da ist vielleicht eine falsche Erwartung im Spiel. Nämlich, dass die Herzensöffnung und Realisation von Licht und Liebe automatisch dafür sorgen würden, dass tiefsitzende, vielleicht sogar auch traumabedingte Anteile sofort erlöst werden. Ich weiß nicht, ob du anfangs schon drin warst in der Sendung. Da habe ich was gesagt zu, dass sogar spirituelles Erwachen passieren kann, aber nicht unbedingt und zwangsläufig alle Anteile im Geist und in der Psyche mit Erwachen auf einer höheren Ebene. So, da ist also was, was du beheimatest im Bauch und was offensichtlich Aufmerksamkeit braucht und möchte, da ist ein Heilungswunsch, du dann kümmer dich drum, so gut du kannst. Heutzutage gibt's ja die neuen Methoden in der Traumatherapie. Sehr segensreich. Ich bin da auch eingetaucht, seit 2012 noch zusätzlich studiert und dazugelernt, die neuen Methoden, weil es endlich auch was komplett gemacht hat, wo man sich immer drüber gewundert hat. Ich habe mich anderthalbes Jahrzehnt oder noch länger gewundert, warum denn nun die meditative Stille und die ganzen Meditationen und die spirituellen Therapien und die tolle Bodywork und die Heilungsarbeiten, die ich gelernt und praktiziert habe, warum das so ein paar bestimmte dunkle Dinger im System überhaupt nicht erreicht hat. Da waren so ein paar Sachen im System, die haben da gar nicht drauf reagiert, konnten sie nicht. Und mittlerweile hat die neue Traumatherapie auch entdeckt und damit auch Werkzeuge rausgeben können, um so tief sitzende Sachen angemessen, liebevoll zu berühren, aufzutauen, ins Leben einzuladen, ins Licht einzuladen. Dass dein Herz dann zumacht, das ist einfach eine, wie so eine Art Schutzreaktion. Und auch wenn der klare Teil, der einsichtsvolle Klarheitsteil in deinem Geist sieht, ja, aber ist doch gar nicht mehr nötig. Das sind Anteile in der Psyche, die wahrscheinlich viel jünger sind und die jetzt durch Mitteilung in Worten nicht einfach mal ebenso verstehen können, dass jetzt eine Schutzmaßnahme aber doch jetzt mal nicht mehr nötig sei. Das ist aber möglich auf eine eingängliche Art in Kontakt zu kommen und das einzuladen, dass das auftaut und integrieren kann. Und das Herz sehnt sich danach, auch das alles reinzunehmen. Das Herz kann das auch und das Herz weiß auch, dass es alles aufnehmen kann. Nur so ein tiefer, festgefressener, festgesetzter Anteil, der weiß das nicht. Und da braucht es eine andere Art von Ernährung. Das ist ein gutes Erlebnis, zu erfahren, dass eben auch hohe, wahrhaftige, lichtvolle Einsicht und Liebesfluss durch Herzensenergie, dass das nicht zwangsläufig alle dunklen Stellen wegmacht. Okay.
Narasimha fragt, wie kommt und geht das Erleben eines Entscheiders und Handelnden? Wie hat sich dieses Erleben bei dir durch das Erwachen verändert?
Entscheider und Handelnder.
Ich weiß nicht, ob ich es richtig vorgelesen habe. Ich lese nochmal vor.
Lies nochmal.
Hier kommt und geht das Erleben eines Entscheiders und Handelnden. Wie hat sich dieses Erleben bei dir durch das Erwachen verändert?
Entscheidung passiert durch dieses Adima-System. Wenn Entscheidung gebraucht wird oder unvermeidbar ist und manchmal passiert sie auch nicht. Handeln und Aktion genauso. Was nicht mehr passiert ist, abends im Bett zu liegen und endlos Jacke zu tüdeln, wie man über irgendwas entscheiden sollte. Und sogar, wenn mich einer fragt, lieber einen roten oder einen grünen Pullover und ich weiß nicht, dann sage ich, ich weiß nicht. Auch Entscheidung und auch die Aktion des Handelnden. Und es ist von außen nicht sichtbar. Das ist so eine von diesen Sachen, von außen geguckt. Ich bin an sich so von der Struktur her aktionsbereit und entscheidungsfähig und willig. So, bin da so ganz gut mit. Von außen geguckt kann man nicht sehen, ob das direkt von der Quelle gesteuert ist oder ob das durch einen langen Mindprozess gelaufen ist. Was sich geändert hat, ist der Stress mit diesen Sachen. Das drüber nachdenken müssen. Oder das Urteilen und emotionale Reaktionen haben über eine Fehlhandlung und all sowas. Handlung passiert, ja. Sogar jetzt diese Sprechhandlung. Nichts von dem, was ich sage, ist ja irgendwie vorbereitet oder auswendig gelernt. Passiert in dem Moment, wo es passiert. Ich staune manchmal selber, dass es weitgehend doch alles irgendwie Sinn macht. Was verschwunden ist, ist das Leiden im Handeln und auch das Leiden und der Terror von Entscheidungmachereien. Und natürlich gibt es Entscheidungen im Alltag. Und sogar solche abwegigen Dinge wie Entscheidungen über Zukunft, ja. An welchem Tag will man denn sein Zugticket jetzt buchen oder seinen Flug nächstes Jahr oder so Zeug? Ist ja völlig absurd eigentlich, ne? Und auch da kann man im Moment sitzen und sagen, okay, welches Datum schwingt jetzt hier oder welches Datum kommt jetzt am leichtesten zu dir? Sollte natürlich mit dem Event zusammenpassen, wo man dann hinreisen will. So. Der Stress ist draußen mit diesen Sachen, der Stress im Mind und das Leiden.
Sam fragt, gibt es bei dir noch so etwas wie Angst vor der Nicht-Existenz im Sinn von körperlichem Tod?
Der Grund, warum ich mit dem Nein, obwohl das stimmt, aber da ist ein Zögern jetzt einfach Nein zu sagen, weil ich niemals ausschließen kann oder würde, dass es möglich ist, dass mich diese Furcht ergreift in einem bestimmten Moment. Ich schließe auch das nicht aus. Hier jetzt und bis hierher empfinde ich Sterben und Tod als ein Befreiungsvorgang, ein Wandlungsvorgang. Ich hatte auch das Glück, ich war gesegnet in diesem Leben, ab der Kindheit direkt bei Sterbenden anwesend zu sein. Mehrmals, so ein halbes Dutzend Mal, bevor ich 25 war. Das hat sicherlich auch einen Eindruck gemacht, der anders ist, wobei das in Teilen ganz friedliches Einschlafen war und hochdramatisches Bezeugen eines Verkehrsunfalls mit sofortigem Tod direkt vor der Haustür in dem Haus, wo ich damals lebte. Also Drama und Schock und auch friedvolles Einschlafen, so eine ganze Palette von Austritt aus den Körpern. Und das hat mich sicherlich auch geprägt. Und die das Realisieren, dass ich nicht der Körper bin, und nicht dessen Funktion. Das ist nicht, wer wir sind. Obwohl Bewusstsein nach wie vor diese Körper-Geist-Apparat-Form benutzt, die von außen Adima genannt wird. Das nimmt auch von der Furcht und einzutauchen über die meditativen Zustände in den grenzenlosen Raum ohne Körperlichkeit. Wobei ich mir allerdings auch nicht einbilde, genau zu wissen, wie jetzt sterben sein wird am Ende dieses Lebens. Ich werde gern berichten, solange ich sprechen kann, wie es ist und was abgeht. Ich habe auch intensiv das tibetische Totenbuch studiert und zusätzlich mit der Arbeit, die ich auch lehre und praktiziere mit dem Tibetan Palzing, auch über Körperarbeit und Energiestromübungen und Soundtracks dazu auch das Nervensystem vorbereitet auf den Sterbeprozess. Das kann man alles machen. Da gibt's verschiedene Techniken, nicht nur Tibetan Palzing. Es hat mich einfach interessiert. Und Sterben und Tod ist genauso willkommen wie dieses Leben. Im Grunde sind wir alle dabei zu sterben vom Moment der Geburt. Ja, diese, was diese Körper-Geist-Form angeht und alles, was kommt und geht. Und wenn man zu Lebzeiten entdecken darf und kann, was ist das eigentlich, was nicht kommt und geht? Das, was die Furcht auslöst, hat ja auch zu tun mit der Identifikation zu meinen, ich bin dieses Ding. Und wenn dieser Körperapparat schmerzt zum Beispiel, dann wird er dadurch nicht meins, obwohl ich dann auch alles Mögliche unternehme, um die Reise durch den Schmerz so verdaubar wie möglich zu gestalten. Einfach weil es auch fürs Nervensystem extrem anstrengend ist. Die Limitation von diesen Apparaten, die drückt sich auf vielerlei Weise aus. Und diese letzte Reise, ich bin gespannt darauf, neugierig, wie es sein wird. Und wenn ich jetzt im Straßenverkehr bin und irgendein unaufmerksamer Motorradfahrer ist kürzlich passiert, kommt wesentlich zu nah, dann reagiert dieses Mensch-Apparat-System mit dem entsprechenden Adrenalinschub und Schrecken. Das ist nervensystembedingt. Das ist auch völlig natürlich. Das wäre sehr merkwürdig. Mein System würde nicht korrekt funktionieren, wenn da überhaupt nichts passiert. Ja? Aber die psychologische Angst vor der Auslöschung, weil das, was die habe ich nicht. Und wie ich anfangs sagte, ich schließe nicht aus, dass die sich durch mein System auch nochmal ausdrücken könnte. Ich kenne diese Furcht. Wenn das passiert, würde ich auch drüber sprechen, dann sage ich dir Bescheid, was da passiert ist, was es ausgelöst hat. Es ist immer weise, davon auszugehen, dass jede menschliche Erfahrung sich in jedem Augenblick durch dein Bewusstsein zeigen kann. Deswegen dieses Zögern anfangs mit dem Nein. Und doch ist Nein die korrekte, die passende Antwort. Ich bin gespannt auf die Wandlung der Form, den Formwechsel, die Transition. Wenn dann noch immer was übrig ist, was noch einen Transit macht und nochmal eine neue Form braucht. Von der Persönlichkeit bleibt nichts übrig. Das stirbt mit dem Körper. Das ist alles Programm. Die Hardware und die Software, das Gehirncomputer, die Hardware und die ganze Software da drin, ich und meine Geschichte, das stirbt alles. Das Essenzwesen, Bewusstheit, Bewusstheit, Präsenz, Liebe, jetzt hier. Das, was nicht kommen und gehen kann, das, was immer jetzt hier ist, das stirbt nicht. Bevor das realisiert wird, wirst du sehen, wie Furcht sich in Liebe wandelt und Sorgen machen und angespannt sein sich in reine Freude wandelt. Und danach, wenn Trennung nicht mehr möglich ist für dich, dich als getrennt zu empfinden, andere abzutrennen von dir oder die Welt oder was immer, wenn Trennung nicht mehr möglich ist, das überwindet den Tod, die Vorstellung von Tod, diese Auslöschungsvorstellung, die identifizierte Auslöschungsvorstellung, die wir haben. Das überwindet es dann, wenn Trennung nicht mehr möglich ist. Das wurde mir gesagt, als ich meinen spirituellen Namen bekommen habe, Jivan Adhima. Jivan heißt Leben oder Inkarnation, Adhima unschuldig, also unschuldiges Leben. Und unter anderem wurde auch das gesagt, wenn Trennung nicht mehr möglich ist, dann überwindest du den Tod. Und das gilt für uns alle, auch für dich. Und kann zu Lebzeiten geschehen. Kann jetzt hier in diesem Augenblick geschehen und alles, was es dazu braucht, ist ein Moment von wahrhaftigem Stopp. 100% Stopp. Fragesteller und Fragen und Antworten und die ganze Enchilada. Alles auf Stopp. Und darin offenbart sich in Frieden und Liebe, die eben jenseits von intellektuellem Verstehen sind und auch in der Lage sind, diese erschreckenden und herzbrechenden Geschehnisse, die in der Welt auch gerade jetzt wieder vor sich gehen, all das auch mit durchs Herz in Bewusstheit, Liebe tragen oder ertragen zu können, an sich nur mittragen zu können, als auch unser Sein, als auch das ist mein Sein. Da sind wir auch nicht von getrennt. Das ist nicht, dass das seinen Schrecken verliert oder seinen Schmerz. Das ist die menschliche Erfahrungsebene davon. Und ein Aspekt von dem, was ich meine, wenn ich sage, in der radikalen Unmittelbarkeit, in dem hundertprozentigen Stopp, da öffnet sich ein Frieden, der nicht verstanden werden kann, den der Mind nicht verstehen kann. Und auch eine Liebe, die der Mind nicht verstehen kann, ein Frieden, der nicht das Gegenteil ist von Kampf oder Krieg und Liebe, die nicht das Gegenteil ist von Hass, sondern Untrennbarkeit in allem. Ich lade also ein, zum Sterben zu Lebzeiten. Ich habe noch keinen Termin dafür, aber ich habe auch ein Retreat, Gruppenprozess dafür, fürs Sterben zu Lebzeiten. Bardo ist das tibetische Wort für den Vorgang. Und wo man Körper, Geist und Psyche auch darauf vorbereiten kann und vor allen Dingen all das gehen und sterben lassen kann, gehen lassen, sterben lassen, was nicht relevant ist. Das heißt nicht, dass du nicht mehr freudig in der Welt spielen kannst und nicht mehr du sein kannst. Im Gegenteil, du kannst dann endlich damit anfangen, du zu sein, wie du bist. Okay.
Narasimha fragt, wie würdest du den Unterschied zwischen Öffnungen, die du erlebt hast wie bei Papaji, und dem endgültigen Erwachen beschreiben? Ist es heute wie bei Papaji damals für dich?
Aber das ist eine gute Frage, danke, Narasimha. Das ist ganz einfach. Damals bei Papaji, das war ein circa 2 Wochen andauernder Samadhi-Zustand. Samadhi als komplette Ichlosigkeit, kein Mind-Einfluss mehr und so weiter. Ein Satori ist ja nur so ein kleiner Augenblick. Und ein Samadhi ist das eigentliche Öffnen ins Sein. Und ich nenne das, was da passiert ist, ein Samadhi-Zustand. Zustand, weil Zustände haben einen Anfang und einen Verlauf und ein Ende. Und dieser Samadhi-Zustand hat ein Ende. Ein Ende, bei dem bestimmte Anteile im Mind, der eine wollte was und der andere befürchtete was, die waren kraftvoll genug, um sich nochmal so reinzuschieben, dass ich und meine Geschichte wieder vordergründig lief. Und dieses, was ich das initiale Erwachenserlebnis nenne, was sehr undramatisch daherkam, einfach eine Tasse Tee im Garten hinter der Buddha-Halle gesessen. Da war klar, dass dieser Punkt überschritten war, dass da konnte nichts mehr mich zurückziehen in diese polarisierte Leidensposition. Es ist schwer zu beschreiben. Und ja, da ist ein Unterschied. Und der Samadhi-Zustand, solange das dauerte, oh Halleluja, so möchten wir alle die ganze Zeit drauf sein. Und das ist die Falle mit Zuständen. Erleuchtung ist kein Zustand. Erwachen ist kein Zustand. Ein Zustand ist ein Verpackungsmaterial. Ein Zustand hat einen Beginn, einen Verlauf und ein Ende. Und Erwachen oder Erleuchtung oder im Licht leben ist kein Zustand. Deswegen ist das so unkapierbar für den Mind. Dieser Samadhi-Zustand, oh, der war wunderbar. Ja? Und durch mein wahrnehmendes Bewusstsein zeigen sich auch die unterschiedlichsten Erfahrungen von Zuständen nach wie vor. Jetzt gerade mit euch und im Hinspüren zu dir als Fragesteller ein freudiges Kribbeln. Ja, es hat keiner hat was gemacht, ist einfach da. Zustände kommen und gehen. Die bedeuten nicht irgendwas an sich. Deswegen auch inklusive stille Zustände. Bitte nicht überinterpretieren, am besten gar nichts interpretieren. Oh, ich habe eine Stunde ohne mein Still gesessen. Bin ich jetzt erleuchtet? So, ja. Die ganze Zustandsgeschichte ist, das ist die beste Falle. Und auch durch all sowas muss man durch, wenn das für das Individuum so vorgesehen ist, dass dieses Individuum da durch muss, um das zu kapieren, um das zu sehen und zu lernen. In Essenz das, was sich in dem Samadhi-Zustand sozusagen in der Mitte befindet, befand, was jetzt hier ist in der Mitte, was in deiner Seinspräsenz jetzt hier ist in der Mitte, das ist alles eins. Und es ist kein Zustand. Okay.
Jeanette Nicole schreibt, bei der Meditation heute war plötzlich klar, dass der Beobachter absolut überflüssig ist. Denn es ist ja schon so, wie es ist. Es braucht den Beobachter nicht, war die Erkenntnis, aber eher mental verstanden.
Ah, toll, Jeanette. Ist für alle, das ist für alle, repräsentierst du da gerade was? Der Beobachter, der kommentiert, hat eine Art Kontrollfunktion. Und die wird ganz sicher nicht gebraucht. Und auch das zu erkennen und in Worte zu fassen, ist eine Mindfunktion, kann ja nicht anders. Ja? Weil die Benennung kann nur durch den denkenden Mind, durch den denkenden Geist passieren. Das ist an sich eine ganz einfache Sache. In der Meditation hier sein, braucht weder dich, noch den Meditierer, noch ein Beobachter, der beobachtet, wie schön du gerade meditierst. Die ganze Gesellschaft kann und darf in der Mitte der Meditation im Innehalten, im Stopp verschwinden. Und wenn dann wieder Anteile sich regen und was sagen oder machen oder eine Empfindung vorbeikommt. Es ist fast unvermeidbar, dass dann auch ein Name vergeben wird für eine Empfindung oder eine Regung. Das ist die Automatik von Mind, die dann auch passiert. Ein bezeugendes Bewusstsein ohne Interpretation und Bewertung. Das ist jetzt hier und kommt und geht nicht. Das umhüllt. Darin erscheint auch noch dieser Beobachter, den du beschrieben hast und wo ich zustimme, ja, der wird überhaupt nicht gebraucht. Und der geht auch. Der geht im Grunde auch gern auf Urlaub. Wenn der das mal verstanden hat, als Teil von mein, dass das gar nicht seine Baustelle ist, da in der Meditation da irgendwas rumzubeobachten, das kooperiert auch gut. Bewusstsein jetzt hier kommt und geht nicht. Ich nenne das stille Bezeugung. Still, weil es nichts sagt. Stellt euch vor, wir haben alle so toll meditiert und keiner hat's gesehen.
Soll ich die nächste Frage vorlesen? Oder?
Ja, kannst du
okay.
machen. Eine schaffen wir sicher noch.
Eine schaffen wir noch.
Eine schaffen wir noch.
Lucy Lee hat einen Kommentar und eine Frage. Der Kommentar: Mir scheint, viele Sucher bräuchten erst mal wieder ein Erwecken ihrer Lebendigkeit und ein Inschwungkommen der unteren Zentren, statt schon nach dem Höchsten zu jagen. Und die Frage: Kann ein Mensch ohne sexuelle Energie überhaupt erwachen? Also wenn das System eher im Kollaps und in der Unterdrückung lebt, fließt da überhaupt der nötige Strom, um zu erwachen?
Also wissenschaftlich korrekt ist auch zu sagen, ein Mensch ohne sexuelle Energie ist tot. Ja, nicht im übertragenen Sinne, sondern der ist tot. Weil die Lebenskraft, die durchfließt, ist die sexuelle Energie. So. Und ja, es besteht eine Tendenz bei spirituellen Suchern. Bin auch durch so Phasen gelaufen, allerdings nicht so, bei mir war das, ich bilde mir ein, bei mir wäre es nicht ganz so schlimm gewesen. Aber bei vielen von uns damals in dieser Subkultur, es besteht eine starke Tendenz, das Hohe und Erhabene und die stille Räume und das alles so ein bisschen überzubewerten und die Energien dann in der Richtung zu kanalisieren, auch zu imitieren oder was anderes wegzudrücken. Es stimmt, dass an sich überhaupt nichts geht, wenn man nicht bei Schritt 1 anfängt. Wenn man nicht auch wirklich geerdet mit seinen Fußsohlen auf der Mutter Erde im Schlamm warten kann und in der Pfütze rumspringen und schwimmen gehen und die Bäume umarmen und das Gras unter den Füßen spüren, das hat alles auch was mit sexuellem Kraftaustausch mit Mutter Erde zu tun. Nicht mit dem Sexualakt, sondern mit der sexuellen Kraft an sich, mit der Lebenskraft. Wenn man die unteren Körperzentren, die unteren Chakren nicht in Gang und in Schwung hat, und es muss nicht mit Sex sein, aber bitte, Sex ist eine der besten Techniken, die ich kenne, zum Entspannen und Spaß und Freude mit haben. Tanzen mit Sicherheit direkt mit dabei. Wenn das alles nicht in Bewegung ist, der Weg geht nur im Energieaufbau von unten nach oben. Leider ist es möglich, dass man auch vom ersten Chakra oder vom ersten und zweiten gibt's einen Verbindungssprung ins dritte Auge, der möglich ist. Da sind auch sehr viele so spezielle Art von Heilern, Schamanen und auch oft Psychic-Begabte, die sind damit unterwegs, wo das nicht gewachsen von unten nach oben hochfließt und mit durchs Herz geht. Dieser Sprung ist möglich. Sexualität hat ganz viel zu tun, auch mit dem dritten Auge. Das kann ich jetzt nicht alles erklären, warum. Im Tibetan-Palsing-Training erklären wir das alles, warum und wieso. Ich sage jetzt einfach mal, dass es so ist. Und die Verbindung, die können Menschen auch relativ leicht eingehen, dann entstehen Verwirrungen. Ich gebe dir recht, in deiner Annahme sehe ich auch so, dass wenn Sucher so überernst, überhöht werden, wo man irgendwie auch spürt, das ist doch gar nicht natürlich da irgendwo hingewachsen. Ja, ja, die sollten mal ordentlich tanzen gehen, so wie es auch, ich war das letzte Mal in Freudenstadt tanzen auf dem Festival, ja, die unteren Chakren in Gang halten, wie auch immer, sich mit der Natur verbinden, den Körper bewegen und so weiter. Und Sex ist eine wunderbare Art. Sex ist meines Erachtens die schönste, beste Methode in Verbundenheit, auch bitte mit Herz. Dazu muss man sich nicht gleich heiraten, aber mit Herz und Wärme und in Ehrlichkeit. Dann kann was wachsen von der Wurzel her. Und so ist es auch in der Bewusstseinsentwicklung. Wenn das unterdrückt oder abgeschnitten wird, es sind viele, die sind so unterwegs. Das ist dann aber so ein bisschen, wie soll man sagen? Ich weiß nicht, darf man Pfurz noch sagen in den öffentlichen Medien? Das ist dann so ein bisschen furztrockene, dogmatische, eigentlich langweilige Überlieferungen, wo durchaus auch was Wahres dran sein kann. Und so geht Leben nicht. Leben ächzt und stöhnt und jault und kracht und fließt und macht alles Mögliche, alles, was möglich ist. Und das ist in uns Mensch, Körper, Geist, Apparaten, ist das auch so. Und es gehört alles mit dazu. Und Erwachen ist auch mit einer Lebendigkeit gepaart. Die ist nicht unbedingt laut. Ja, laut oder ist nicht wie ein Aktionismus. So ist es nicht gemeint. Aber eine Lebendigkeit. Die geht damit einher. Und Freude. Freude in Bewegen oder in Ausdrücken, in Tönen, in aller möglicher Art von Ausdruck. Deswegen finde ich solche Festivals gut, wenn die spirituellen Sucher dann auch alle eingeladen werden zum Feiern, Tanzen, Singen und solchen Aktivitäten. Das ist eine gute Verbindung, eine gute Kombi. Und dann wiederum für alle, die jetzt vielleicht auch zuhören und von ihrer individuellen Struktur ruhiger veranlagt sind, ein bisschen anders. Es geht nicht um extrovertierten Lärm. Es kann auch eine ganz ruhige, verinnerlichte Art sein. Mit Natur, mit Erde, mit unteren Chakren, mit Fühlen, mit Körper, mit Anfassen, mit Berührung in Kontakt zu sein. An der Töpferscheibe sitzen. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also wenn jetzt Tanzen und Party nicht dein Ding ist, das heißt dann nicht, dass deine unteren Chakren verloren sind. Geht auch anders. Okay. Oh. Das kam ja pünktlich auf die Minute ungefähr. Das ist okay. No. Noch ein kleines bisschen. Ja. Meine nächste Satyamitra-Sendung sonntags vormittags, die ist am 7. Januar. Zugang ist über meine Website adimasudeva.com. Und gibt sonst noch was Interessantes? fällt mir jetzt nicht ein. Das ist wohl das Nächste. Und Spenden sind willkommen und erwünscht. Das kann man auch ganz leicht finden auf der Website adimasudeva.com. Letzter Knopf, buchen, bezahlen. Und ich wünsche euch allen einen segensreichen, lichtvollen, wunderbaren, frohen Übergang in das neue Jahr. Und da sehen wir uns dann wieder. Bis dahin. Tschüss. Ah.